ja, die gucken alle gar nicht auf ihre Handys und die sind die ganze Zeit draußen unterwegs und die haben analoge Kameras, vielleicht haben sie mal einen Walkman dabei und die hängen immer draußen rum und gehen feiern und gehen essen. New York in den 90er Jahren.
Textilzeit. Katharina und Simon reden über Kleidung und Kultur.
So, hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen und lieber Simon, zu unserer Love-Story-Episode.
Hallo Katharina, hat unsere Love-Story denn ein Happy End?
Also unsere Love-Story natürlich sowieso, unsere Textilzeit-Love-Story. Ob das heute auch so sein wird und vor allem, ob die Serie, über die wir heute sprechen, ein Happy End hat, verrate ich jetzt an dieser Stelle nicht. Es ist ein sehr guter Anschluss an unsere letzte Episode zu Emotionen und Mode, denn auch in der Serie, über die wir heute sprechen, geht es um Liebe, ob die toxisch oder wholesome ist, werden wir vielleicht noch besprechen, und um ganz viel Kleidung, ikonische 90s-Momente. Bevor wir da aber reingehen, ein kleiner Rückblick dazu, was bisher geschah. Was haben wir denn verpasst seit unserer letzten Episode modisch? Es war der Oscars Red Carpet. Den haben wir auf jeden Fall nicht gecovert. Damit haben wir euch verschont. Was auch passiert ist, ist, dass Meryl Streep viral gegangen ist, weil sie in der Late-Night-Show beziehungsweise Late-Show mit Stephen Colbert den ikonischen Cerulean-Sweater getragen hat, über den wir ja auch in der Teufel trägt Prada-Folge reden. Zendaya hat Method-Dressing auf dem Red Carpet nochmal perfektioniert bei ihrer Press-Tour für The Drama. Da hat sie nämlich ikonische Hochzeitskleider getragen. Das ist natürlich keine vollständige Liste, aber so viel zu den Dingen, die mir gerade einfallen, die so im letzten Monat noch passiert sind.
Da fällt mir vor allem noch ein, dass Timothée Chalamet sich ja nicht nur im Vorfeld der Oscar-Verleihung in einige Fettnäpfchen gesetzt hat oder besser gesagt mit Anlauf reingesprungen ist, sondern dass er auch auf dem roten Teppich irgendwie... Er hatte so einen komischen weißen Anzug an, der ein bisschen oversized war. Und irgendwo stand, was stand da? Irgendjemand hat geschrieben, er sieht aus wie jemand, der ein Kind will, aber sich später nicht drum kümmert oder so irgendwas. Oder wie wenn Matrix über Cis-Hetero-Männer wäre, anstatt über Transpersonen. Also das war so ungefähr die Meinung über das modische Auftreten von Timothée Chalamet. Und es ging auch irgendwie darum, dass er über die letzten Jahre immer schlechterer angezogen ist auf den roten Teppichen bei den Oscar-Verleihungen. Da gab es auch irgendwie so einen Zeitstrahl, wo man dann angeblich nachschauen konnte, dass er immer mehr in so eine unangenehme männliche Richtung abdriftet modisch.
Das stimmt. Und man hat auch gesagt, dass er jetzt endlich angekommen ist in der Marketingstrategie der Kylie Jenner-Familie, weil er nämlich seit seinem komischen Statement zum Ballett, das angeblich keinen mehr interessiert, jetzt ständig so eine Cap trägt vom New York City Staatsballett. Also Fotos generiert das auf jeden Fall. Und um cleveres Modemarketing geht es heute später auch noch. Vorher aber, was hast du an, lieber Simon?
Ich habe an, wie du wahrscheinlich gerade siehst, ein Jeanshemd von Levi's, unten drunter ein weißes T-Shirt und als Hose eine sehr helle, sandfarbene Polo Ralph Lauren Pleated Chino, die ich, und das fällt mir jetzt gerade auf, das gesamte Outfit ist komplett secondhand.
Du trägst also eigentlich Dinge, die sehr gut zu unserem Thema heute passen, nämlich sowohl Jeans als auch gedeckte Farben. Aber eigentlich auch große Markenkonkurrenten zu Calvin Klein, der heute noch Thema sein wird mit seinem Modeimperium.
Was trägst du denn? Hast du dich auch entsprechend gekleidet?
Ich glaube, unterbewusst habe ich ein bisschen rebelliert gegen das Thema. Ich habe nämlich ein ziemlich bright-colored rotes T-Shirt an und eine ziemlich oversized schwarze Barrel-Pant in so einem Workwear-Style. Deswegen, ich glaube, ich führe ein wenig weg vom Thema.
Dann darfst du jetzt aber die schöne Funktion übernehmen, uns mal zum Thema hinzuführen. Was hat es denn mit Love Story, mit der Serie und so weiter auf sich und warum reden wir in einem Modepodcast darüber?
Genau, das mache ich. Also wie schon gesagt, ist Love Story eine Miniserie bei Disney Plus, die ziemlich erfolgreich ist. Also es ist, glaube ich, jetzt schon die meistgestreamteste Miniserie bei Disney Plus jemals. Und sie ist aber nicht nur, was Watchzahlen angeht, ziemlich erfolgreich, sondern eben auch durch die Looks, die jetzt auf Social Media rekreiert werden von Mode-InfluencerInnen und genau. Das wird geframed als Teil eines 90s-Comebacks. Darüber können wir vielleicht später noch reden. Aber erstmal, was ist überhaupt der große Zusammenhang zwischen der Liebesgeschichte von John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette und Mode? Da kommt nämlich Calvin Klein ins Spiel. Carolyn Bessette ist nämlich, bevor sie eine der, ich würde mal sagen, berühmtesten AmerikanerInnen der letzten 30 Jahre geworden ist, Presseagentin gewesen für Calvin Klein. Also sie hat eigentlich angefangen in einem Showroom und hat Beratungen gemacht und so weiter und ist dann ziemlich schnell aufgestiegen als Pressereferentin und war auch eine enge Vertraute von Calvin Klein. Das bildet die Serie auch ziemlich stark ab. Also wir werden vielleicht später noch drüber sprechen, dass es schon eine Weile braucht, bis diese Liebesgeschichte, um die es eigentlich titelgebend geht, in Gang kommt. Die ersten drei Folgen drehen sich eigentlich relativ viel um ihren Aufstieg bei Calvin Klein. Man merkt ziemlich schnell, sie hat irgendwie so ein wahnsinniges Gespür für, welche Models sollen eingesetzt werden, welche Stars sollen was auf dem Red Carpet tragen. Und wir bekommen dann so ganz typisch US-amerikanische Szenen, wo sie natürlich als Youngster viel bessere modische Entscheidungen trifft als ihre Vorgesetzte und so Dinge.
Wir sollten aber vielleicht noch mal ganz kurz so für diejenigen, die vielleicht nicht so in dem Thema drin sind, kurz noch mal zwei, drei Schritte zurückgehen vielleicht, weil es geht ja, um das einmal kurz festzuhalten, es geht um die Beziehung und später auch die Ehe von dem Sohn von John F. Kennedy Jr. und besagter Carolyn Bessette, von der du gerade schon erzählt hast. Und wir befinden uns im New York der 1990er Jahre. Also ich glaube, die Serie setzt so 92 ein ungefähr und geht dann bis 99 dann, also bis kurz vor der Jahrtausendwende. Und in diesen 7 Jahren spielt das eigentlich in Manhattan und eben in dem Umfeld, was du gerade schon erklärt hast. Und John F. Kennedy Jr. ist so eigentlich so ein Celebrity qua Geburt und lebt so vor sich hin in seinen Tabloids und sehr großen Wohnungen am Central Park. So einmal, um so kurz die Baseline zu legen.
Genau, und vielleicht auch da, um nochmal noch eine Baseline draufzusetzen, also für alle, die auch so politisch komplett raus sind. Also John F. Kennedy Jr. ist, wie der Name schon sagt, der Sohn von John F. Kennedy. Das ist einer der Präsidenten, die bei einem ziemlich bekannten Attentat ums Leben gekommen sind. Und vor allem der verstorbene Mann, der mittlerweile auch verstorbenen Jackie Kennedy, die ja ebenfalls, genauso wie Elizabeth Taylor auch, eine krasse Ikone für, was auch immer zeitlos bedeutet, aber zeitlosen amerikanischen Stil wurde. Das ist, glaube ich, schon nochmal wichtig. Und die Serie steigt auch noch vor dem Tod von Jackie Kennedy ein. Das heißt, wir bekommen auch ein paar Szenen zwischen ihr und ihrem Sohn. Und wo treffen wir diese Figuren? Wir treffen die Figuren, John F. Kennedy Jr. ist ziemlich lost. Er hat gerade zum zweiten Mal die Anwaltsprüfung versemmelt und seine Mutter versucht, ihn irgendwie in die richtige Richtung zu bringen. Er muss was aus sich machen, er muss was aus seinem Namen machen. Und genau, wie gesagt, wir treffen Carolyn Bessette, seine spätere Frau, eben während sie ihren wahnsinnig krassen und schnellen Aufstieg bei Calvin Klein hinlegt. Das ist vielleicht auch deshalb wichtig, weil John F. Kennedy Jr. später das Magazin George gründet. Es ist ein Politmagazin, das aber versucht, Politik popkulturell aufzuziehen. Und da geht es dann auch darum, dass er relativ ikonische Stars der Zeit aufs Cover holt und so weiter. Aber vielleicht bevor wir noch mehr über die Serie reden, noch ein bisschen Groundwork zu Calvin Klein, weil ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig dafür ist, warum die Serie und die Mode gerade wieder gehypt wird. Also genau, 90s Minimalism, das ist, glaube ich, schon ein Synonym für Calvin Klein. Calvin Klein ist eigentlich schon in den 70ern gegründet worden, ich glaube 1968. Und ist aber gerade dann, wo auch die Serie einsteigt, also Anfang der 90er, einfach auf seinem Höhepunkt. Das liegt zum einen daran, dass sich der Zeitgeist insofern verändert hat, dass diese klaren Schnitte, für die Calvin Klein steht, klare Schnitte bedeutet was genau? Also wir haben kaum Spitzenbesatz oder irgendwie überschnittene Schultern. Alles ist relativ nah, eng am Körper und relativ schlichte Farben. Also eigentlich lässt sich das Farbspektrum von Calvin Klein in den 90s abdecken mit dem Denim Blue, Weiß, Beige und Schwarz. Genau, und da steigen wir ein auf der Hochzeit von Calvin Klein. Die Leute hatten Lust auf Minimalismus, auch als Abkehr von der ziemlich überladenen Mode der 80s. Also auch das kann man vielleicht nochmal diskutieren, wenn jetzt der 90s Minimalismus wiederkommt, was verabschieden wir eigentlich heute? Aber vielleicht nochmal, was sind das für Kleidungsstücke, die sowohl in den 90s auf dem Calvin Klein Runway gezeigt wurden und jetzt auch in der Serie? Also es geht viel um Slipdresses. Das sind sehr, sehr schlichte Kleider, die mit einem Spaghetti-Träger getragen werden, ziemlich viel Haut zeigen und meistens aus einem Satin-Stoff gearbeitet sind, also sehr fließend jede Bewegung des Körpers darstellen. Es sind sehr schlichte Jeans, auch sehr gerade, meistens so einem Cigarette-Style, weiße T-Shirts und dann natürlich die ikonische Calvin Klein-Unterwäsche. Das ist nämlich, glaube ich, der zweite große Punkt, warum Calvin Klein in den 90s so durch die Decke gegangen ist. Nicht nur, dass Leute keine Lust mehr hatten auf große Schnitte und viel Farbe, sondern dass Calvin Klein ziemlich provokante Marketingkampagnen gefahren hat. Das sieht man in der Serie auch. Also wir bekommen Kate Moss als eine der großen Gesichter, die zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch gar nicht so bekannt war. Aber auch Marky Mark. Fun Fact, für alle, die nicht so in der Modebubble drin sind, das ist tatsächlich der Schauspieler Mark Wahlberg, der seinen ersten großen Hit eigentlich als Calvin Klein Unterwäschemodel hatte. Warum sind diese Marketingkampagnen so kontrovers gewesen? Eigentlich aus ähnlichen Gründen, wenn wir heute drauf gucken. Wir haben Models bekommen von Calvin Klein, die minderjährig waren und aber gleichzeitig sehr, sehr sexualisiert. Da gibt es eine Kampagne mit Brooke Shields, die damals schon besonders kritisiert wurde und heute, glaube ich, einfach so nicht mehr gemacht werden könnte, wo sie relativ lasziv in die Kamera spricht: "Nothing comes between me and my Calvins." Das ist eine große Sache und dann natürlich aber auch das Körperbild, was er geprägt hat. Also es geht viel um Nacktheit und es ist aber auch mit Kate Moss natürlich so ein bisschen die Geburtsstunde des Heroin-Chic. Also wo sehr dünne Size-Zero-Personen, die mit ihrer Optik irgendwie auch für die 90s und für so eine Party-Feierkultur standen, dann irgendwie auch ästhetisch zum Ideal wurden. Genau, und vielleicht noch eine letzte Sache, außer du möchtest einmal einsteigen, Simon, sonst würde ich dazu übergehen, einmal Calvin Klein 90s versus heute. Ich weiß nicht, ob du das in der Schulzeit auch so erlebt hast. Irgendwann ist Calvin Klein so ein bisschen der Monogrammschiene zum Opfer gefallen.
Der Monogrammschiene. Ich weiß gerade nicht genau, wovon du redest, was aber vermutlich damit zusammenhängt, dass ich in meiner Schulzeit mit Mode überhaupt nichts am Hut hatte und Calvin Klein wahrscheinlich nur irgendwie so dieses Logo kannte. Aber vielleicht meinst du das auch mit der Monogrammschiene.
Genau, also irgendwann ist Calvin Klein von diesem sehr schicken High-Label dann ein bisschen in die Massentauglichkeit gegangen, auch als Marketingstrategie, was vielleicht auch daran liegt, dass sich Minimalismus nur so und so lange als revolutionär verkaufen lässt. Darüber können wir vielleicht noch sprechen. Und irgendwann gab es dann diese T-Shirts mit dem großen C und dem großen K in der Mitte. Was ja sozusagen das komplette Gegenteil von Quiet Luxury ist. Und hat dann irgendwie so ein bisschen seinen Luxusstatus verloren. Sogar so weit, dass die irgendwann 2019 dann die Luxus-Ready-to-Wear-Linie komplett eingestellt haben und auch eine Zeit lang von den Laufstegen verschwunden sind. Und das jetzt bis 2024 unter der Leitung oder der Designleitung von Veronica Leoni versuchen die jetzt nämlich back to Luxus zu kommen.
Was vielleicht auch erklärt, warum ich Calvin Klein eigentlich nie irgendwie so in diese Luxus-Ecke geschoben hatte, so bis vor kurzem. Ganz einfach, weil ich das eben auch, wie du gerade beschrieben hast, aus so den 2000ern und 2010er Jahren eben hauptsächlich aus diesem Segment kannte, wo eben auf weißen T-Shirts dann das CK drauf war und ich das überhaupt nicht so in diese Luxus-Ecke zusammen mit Armani und anderen gerückt hatte.
Ja, also tatsächlich kannte ich eben diese frühen Strecken mit Kate Moss schon und auch die Kritik daran. Vor allem, als jetzt so Heroin Chic wieder in Mode kam, ist irgendwie relativ viel darüber berichtet worden. Aber genau, ob Calvin Klein es zurück in das Luxussegment schafft, ich glaube, das können wir nicht diskutieren, aber wir können diskutieren, wie wir die Serie und die Mode heute erleben. Simon, du hast mir vorgestern eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und gesagt, du guckst jetzt Folge 3, aber auch nur, weil du angetrunken bist und es nebenher gucken kannst. Magst du dich dazu verhalten?
Zu der Tatsache, dass ich angetrunken war oder dass ich die Serie nur angetrunken gucken wollte? Also ich habe tatsächlich auch nur die ersten 3 Folgen gesehen, weil es ja tatsächlich auch jetzt nicht darum geht, wie ist die Serie als Serie, sondern was stellt die dar und worauf bezieht sie sich und was für eine Mode kommt davor. Und dafür reichen auch 2, 3 Folgen oder auch noch eine mehr vielleicht. Aber ich fand die Serie stinklangweilig. Also um das einmal ganz kurz zu sagen, es hat mich nicht interessiert, was diese beiden Menschen erleben. Das hat nichts damit zu tun, dass diese Geschichte nicht unter Umständen tragisch war und dass es das Schicksal zweier tatsächlicher Menschen sind. Aber in der Form, wie es in dieser Serie dargestellt war und wie es erzählt war, hat es mich einfach nicht interessiert. Und wir hatten es gerade schon davon im Vorfeld, dass die Serie, glaube ich, 9 Folgen hat oder sogar 10. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die da noch erzählen. Also es gibt bestimmt Sachen, die man irgendwie ausbreiten kann, aber mich hat es nicht interessiert. Aber was ich eben ganz spannend finde, ist eigentlich so den ganzen Klimbim außenrum. Und ich bin heute, so heute Morgen, wenn ich gerade nicht arbeiten wollte, bin ich so ein bisschen auf Instagram rumgescrollt und ich habe immer noch jeder 2., 3. Post, der mir in die Timeline gespült wurde, hatte mit dieser Serie zu tun, mit den Outfits, die sie da tragen. Und es geht ja auch gar nicht nur um Calvin Klein, sondern eben um so einen ganzen angeblichen Vibe, über den wir uns bestimmt gleich noch unterhalten wollen. Aber ich glaube, das war auch so das oder das ist das, wo ich sagen würde, das macht diese Serie gerade so erfolgreich ist. Sie will einen Vibe erzeugen und anscheinend kommt der bei vielen Leuten an. Bei mir ist er nicht angekommen, aber ich glaube, es geht tatsächlich um das Ganze außenrum, um New York in den 90er Jahren, um die Orte, wo sie sind, um das, was sie machen, also irgendwie Football im Central Park spielen, mit dem Fahrrad durchs Greenwich Village fahren und so weiter. Also ich glaube, das ist der Grund, warum diese Serie so gehypt wird, weil die Geschichte an sich ist relativ uninteressant, finde ich ehrlich gesagt.
Also spannend finde ich auf jeden Fall gerade diesen Punkt des Vibes, weil vielleicht steige ich da gleich mit was ein, was mich an dieser Serie wahnsinnig gestört hat, was auch mit der Mode zu tun hat, nämlich gerade diese Art, wie Carolyn gezeigt wird in ihrem Umgang bei Calvin Klein mit der Mode. It's all about Vibes. Also wir sehen Carolyn nicht, wie sie irgendwelche Star-Karteien studiert oder sich wirklich mit der Mode als solches beschäftigt. Wir sehen sie aber stattdessen ganz viel durch ein weißes, cleanes Office laufen, am laufenden Band ihre Haare irgendwie über die Schulter schmeißen, sich auf die Lippe beißen und ich habe das Gefühl, was da vor allem auch kreiert wird, ist so dieses Bild The Girl Next Door, was ja schon eine krasse Trope ist, also sowohl irgendwie modisch als auch irgendwie in Filmen und Serien. Also die Frau, der irgendwie einfach alles mühelos gelingt, ne? Die kennt sich aus, die ist schön. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort auch für die Frage, was sind das für Looks, die da jetzt nachgemacht werden? Also was ist eigentlich schon mühelos?
Und vor allem, es ist ja auch sehr stark darauf angelegt, uns zu vermitteln, dass das, was sie macht, das kommt ja eigentlich so aus einer ganz tiefen, intuitiven Auseinandersetzung mit Mode. Also gerade, was du erzählt hast, dass sie eben die ganze Zeit durch so völlig cleane, weiße Büroräume läuft und ihre Wohnung ist das krasse Gegenteil davon. Also ihre Wohnung ist ein chaotischer Haufen, eine Höhle eigentlich. Es ist auch die ganze Zeit irgendwie dunkel. Die Klamotten liegen auf dem Fußboden verstreut. Sie springt eigentlich morgens in die nächstbeste Jeans, die irgendwo rumliegt. Aschenbecher mit alten Zigaretten. Ja. Türmen sich in der Wohnung und die Assoziation ist eigentlich, ihr Verständnis von Mode ist so dermaßen effortless, dass sie eigentlich nur irgendwo hingreifen muss und automatisch das richtige Kleidungsstück nimmt und überhaupt keinen Gedanken daran verschwenden muss, wie ist das geschnitten, was ist das für ein Stoff, was ist das für eine Marke, was auch immer, sondern es geschieht einfach.
Exakt. Und ich habe deswegen auch das Gefühl, dass die Serie funktioniert für mich ein bisschen wie eine Calvin Klein Kampagne funktioniert. Also im Endeffekt wird uns das gleiche Bild verkauft. Und für mich war sozusagen das, was du beschrieben hast, der Inbegriff, ich glaube, so weit hast du es gar nicht mehr geschafft, als die Mutter eingeführt wird von Carolyn Bessette und auch die Schwester. Da verabschiedet, sie hat gerade... Also Carolyn hat gerade die sehr schicken Freunde im Orion in diesem sehr schicken Restaurant in New York kennengelernt und verschwindet dann aber auch vor dem Dinner wieder, weil natürlich und mysteriös und spannend, und sagt, sie ist noch zum Dinner verabredet. Und dann geht sie zurück in ihre Messi-Wohnung und trifft dort ihre Schwester und ihre Mutter und sitzt dann auf dem Boden und isst so Chinese Noodles aus so einer Takeaway-Box. Also genau dieses... I can be pretty und ich mache mir aber auch keine Gedanken, dass ich jetzt diese fettigen Nudeln esse, weil ich werde trotzdem am nächsten Tag noch in dieses Mini-Dress passen. Und vielleicht können wir auch darüber so ein bisschen reden, is it a look or is she skinny? Ich glaube, dass das schon eine wichtige Frage ist, wenn wir darüber reden, sind es überhaupt gute Looks, die da kreiert werden? Und was für eine Rolle spielt sozusagen auch, an welchem Körper diese Looks getragen werden?
Ich glaube, das spielt eine sehr entscheidende Rolle. Ich finde, bei ihr ist es sogar gar nicht mal so offensichtlich wie bei der Figur von John F. Kennedy Jr.
Spannender Take.
bei ihr ist es trotzdem immer noch so, sie ist sehr normschön und ich glaube, es gibt wenig, was sie nicht tragen könnte, was nach den üblichen Standards nicht gut aussehen würde. Das heißt, es ist schon so der Fall, sie kann eben ganz einfach ein weißes T-Shirt und eine Jeans tragen und sie sieht nach den Schönheitsstandards gut aus. Das liegt dann aber weniger an der Jeans und dem T-Shirt als daran, dass sie einfach sehr normschön ist. Ja. Und bei JFK Jr. habe ich sogar das Gefühl, seine Looks sind teilweise ziemlich beschissen. Und trotzdem werden sie als gut aussehend gehypt, weil er gut aussieht. Und weil er nach einem bestimmten Standard ein sehr gut aussehender Mann ist. Und ich würde sogar sagen, er konnte sich zum Teil überhaupt nur so anziehen und trotzdem so einen Erfolg haben, weil er reich ist und überhaupt, also er musste ja überhaupt keinen Gedanken daran verschwenden, was Leute jetzt konkret von ihm denken, weil er durch seinen Reichtum und seinen Status sowieso überall reinkam. Also es gibt dieses eine Bild, das hast du mir im Vorfeld auch noch geschickt, wo er so vor einem Münztelefon steht und er trägt so eine komische Mütze mit so Fransen. Ich habe die schon mal gesehen und es sieht absolut bescheuert aus. Und, und das kann er aber auch nur anziehen, weil er ist. Jeder andere, der so rumlaufen würde, würde nicht gut aussehen. Und es gibt andere Fotos von ihm, da trägt er irgendein random T-Shirt und Cargo-Shorts und irgendwelche Nike-Sneaker und geht an den Strand. Das ist kein Look. Das ist Vater Mitte 40, der sich heute Morgen irgendwie Sachen angezogen hat, weil er überfordert war von der Tatsache, dass er auf die Kinder aufpassen muss. Aber das funktioniert eben, weil er so gut aussieht und der Sohn von John F. Kennedy ist.
Magst du vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal was über diesen vielleicht fast ikonischsten Look von ihm sagen? Also die Anzugkombination zu der umgedrehten, was ist es denn eigentlich?
Schiebermütze.
Schiebercap, ne? Ja.
Es sind diese Kangool-Schiebermützen, die irgendwie in den 90ern und frühen 2000er so in waren. Und ich würde sagen, ja gut, das ist einfach ein modisches Verbrechen. Also und das ist auch eben auch nicht irgendwie, ich breche mit irgendwelchen modischen Regeln oder sonst was, sondern für mich sieht es eben ein bisschen so aus wie, und wahrscheinlich resultiert das auch daraus, reicher Student an der Ostküste hat von seinem Vater gesagt gekriegt, du musst heute einen Anzug anziehen und, ja. er zieht aber eben trotzdem noch die Basecap auf oder eben die Schiebermütze oder was auch immer, weil er das halt so macht. Und daraus dann irgendwie einen Style zu machen, jetzt nachträglich, oder einen Vibe, ist irgendwie eben die Frage, ja, wollen halt nicht Leute einfach aussehen wie John F. Kennedy Jr., was ich in gewisser Weise nachvollziehen kann, aber das hat dann nichts mit Mode zu tun.
Das finde ich eine total spannende Frage, weil gerade jetzt im Zuge dessen, dass eben Leute diese Looks nachstylen oder ja auch, was du mir geschickt hattest, hier irgendwie Look-alike-Contests irgendwie in New York abhalten, ist ja die Frage sozusagen, also wird hier ein Look gestylt oder wird hier ein Lifestyle nachgemacht? Und wie du ja sagst, also John F. Kennedy Jr., für den ist das vielleicht ein Look, weil er damit sagt, guckt mal, ich bin ein bisschen anders als der Rest der spießigen Kennedy-Familie und so weiter. Und da gibt es auch ein ganz cooles Zitat, finde ich, innerhalb der Serie. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das noch Folge 3 oder schon 4 ist, weil nämlich John F. Kennedy Jr. mit Jackie einmal richtig über ihren Stil spricht. Und zwar kurz vor ihrem Tod spazieren die nochmal irgendwie durch einen Park und dann geht es irgendwie darum, wie sie zu diesem mühelos schick Statussymbol aufgestiegen ist. Und er sagt dann, aber ganz ehrlich, Mama, du warst halt Jackie Kennedy und wenn du in einem Bunny-Kostüm die Fifth Avenue entlang gelaufen wärst, dann hätten die Leute auch gesagt, dass du Stil hast. Das ist vielleicht ein bisschen radikal, aber ich glaube, genau in die Richtung geht es. Also gucken wir zu Leuten auf und rekreieren dann deshalb ihre Looks? Oder, also das ist, glaube ich, in dem Fall schon so. Wenn wir jetzt eine unbekannte Person haben, funktioniert es vielleicht andersherum, dass wir dann aufgrund eines guten Stils vielleicht zu einer Person aufgucken.
Das mag sein, aber es kommt ja bei JFK Jr. noch hinzu, dass er jetzt anders als sein Vater und anders auch als seine Mutter ja eigentlich berühmt ist, weil er berühmt ist. Also, ja. John F. Kennedy und Jackie Kennedy waren halt das Präsidentenpaar zu einer Zeit, als John F. Kennedy irgendwie die Hoffnung einer Nation in der Krise dargestellt hat und Jackie Kennedy sowas wie die stilvolle Mutter der Nation war und gleichzeitig auch noch jung genug, um irgendwie als attraktiv wahrgenommen zu werden. Aber JFK Jr. ist ja einfach nur JFK Jr. Also es gibt ja keinen anderen Grund, warum er berühmt ist, als die Tatsache, dass er der Sohn von John F. Kennedy ist. Und das ist ja so ein bisschen das Problem dahinter. Und deswegen würde ich auch die Wahrnehmung von seiner Mutter als Stilikone und seine Wahrnehmung als Stilikone so ein bisschen voneinander trennen, weil er halt nur noch in ihrem Glanz sozusagen mitscheint. Aber auch aufgrund der Tatsache, dass er so früh verstorben ist, Spoiler, überhaupt keine Möglichkeit mehr hatte, auch selber noch irgendetwas zu hinterlassen, wofür er berühmt ist, abgesehen von seiner Abstammung.
Das finde ich ganz interessant, auch im Hinblick drauf, dass, also wir sind ja jetzt schon so ein bisschen auf der Metaebene angekommen, die Serien, also nicht nur die Looks, die Serie zeigt, sondern auch, was die Serie grundsätzlich vielleicht über Mode und Erfolg erzählt. Weil es ja grundsätzlich gibt es ja ganz viele Szenen, in denen es um genau das geht. Also wie trägt man eine Legacy einer Familie weiter? Ich persönlich bin total bei dir. Ich fand das als Zuschauerin wahnsinnig langweilig, vor allem ausgestreckt auf so viele Folgen, weil im Endeffekt ist es der Struggle eines Rich Kids, der irgendwie nicht weiß, wie er so seinen Weg finden soll. Aber wir haben auch andere so Nuancen von Erfolgsgeschichten, so dass zum Beispiel Calvin Klein, Spoiler für dich an dieser Stelle, du hast es nicht mehr geguckt, darf dann nicht das Hochzeitskleid von Carolyn Bessette Kennedy entwerfen und so. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Serie auch versucht, so ein bisschen mitzuverhandeln, wie lange haben auch bestimmte Trends, ob jetzt irgendwie ein Mensch irgendwie Trend ist und angesagt oder Mode, wie lange hat sowas überhaupt Erfolg und Bestand? Und ich glaube, dass es da schon einen spannenden Widerspruch gibt zwischen dieser Notation von zeitlosem Stil und dann aber dieser krassen Vergänglichkeit, für die Kennedy-Familie steht. Also sowohl für diesen US-amerikanischen Traum, ne, der irgendwie dann zerbricht mit diesem Attentat bis zum gewissen Grad. Und dann aber auch wieder, ne, der Prinz von New York, wie sie ja John F. Kennedy Jr. genannt haben, der dann wiederum sehr früh bei diesem Flugzeugabsturz ums Leben kommt. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen ja, man könnte es irgendwie auch als Meta-Kommentar darauf sehen, dass es irgendwie ikonische, so schlimm es ist, aber ikonische Momente braucht, um Mode oder bestimmte Modeereignisse überhaupt so groß zu machen.
Auf der anderen Seite würde ich sagen, mit ein großer Punkt dieser ganzen Serie ist halt auch einfach das Setting. Also ich habe auch das Gefühl, das ist so ein bisschen, es hängt ein bisschen daran, dass es eben das New York der 90er Jahre ist und dass das hier auf eine Art und Weise glorifiziert ist, die viel darüber aussagt, wo wir uns als Gesellschaft oder als Generation, die diese Serie guckt oder als ZuschauerInnen dieser Serie uns irgendwo hinwünschen. Weil was ich in der Rezeption von dieser Serie ganz, ganz häufig gelesen habe, ist, ja, die gucken alle gar nicht auf ihre Handys und die sind die ganze Zeit draußen unterwegs und die haben analoge Kameras, vielleicht haben sie mal einen Walkman dabei und die hängen immer draußen rum und gehen feiern und gehen essen. New York in den 90er Jahren, das ist ja irgendwie auch noch so ein bisschen rough, war irgendwie auch cool und die haben alle schicke Wohnungen und die gehen irgendwie alle so ihren coolen Jobs nach und so weiter. Also das ist natürlich auch ein Lifestyle, der auch unabhängig von JFK Jr. und Carolyn Bessette funktioniert und der auch, glaube ich, viel darüber aussagt, wo ein Teil von uns als Gesellschaft gerade wieder gerne hin würde. Und die Mode und die Looks außenrum sind halt eine Art Vehikel, um zumindest so ein bisschen was davon zu kreieren, was eigentlich nicht mehr da ist.
Ja, lass uns darüber gerne noch ein bisschen reden, weil ich finde das sehr interessant, also sich generell modisch irgendwo hinwünschen und aber auch vor dem Hintergrund, wenn man dann jetzt so eine Schlagzeile sieht wie Love Story prägt wieder irgendwie den Comeback vom 90s Minimalism. Ich glaube, es ist ja eigentlich andersherum. Also wir stecken irgendwie gerade schon in verschiedenen Entwicklungen, wie du gesagt hast. Also der Analog-Hype ist ja total groß und manchmal ja auch absurd, wenn dann die analogen Sachen irgendwie angeordnet werden, fotografiert und dann auf Social Media gesteckt werden, ne? Und dann aber auch so Sachen wie, da haben wir letztes Jahr schon in unserer Sommerfolge darüber gesprochen, dass Capri-Jeans und Capri-Leggings zurückkamen und Ballerinas und diese sehr cleane Ästhetik. Ich glaube, dass sozusagen Love Story einfach einen wahnsinnig guten Zeitpunkt getroffen hat, um sozusagen, wie du sagst, ein sehr verdichtetes Bild von so einem Sehnsuchtsort, der irgendwie analoger, vielleicht auch irgendwie reduzierter. Also ich glaube schon auch, dass diese reduzierte Ästhetik der Mode so ein bisschen assoziiert wird mit so einer unkomplizierteren Zeit. Das ist jetzt irgendwie so ein Stretch, aber ich vibe-technisch würde ich sagen, hält diese These. Und das finde ich total spannend. Meinst du, dass es auch etwas zu tun hat, damit, dass sie so reich sind?
Es hat insofern etwas damit zu tun, dass sie so reich sind, weil dieses Leben, das sie führen und das den Appeal irgendwie ausmacht, ja darauf beruht, dass sie reich sind. Also du musst eben Geld haben, um eine riesige Loftwohnung irgendwo in Manhattan zu haben. Du musst Geld haben, um jeden Abend essen gehen zu können oder den ganzen Abend weggehen zu können. Und du musst irgendwie die Zeit haben, um dich überhaupt in diese im Central Park und was weiß ich nicht wo rumzutreiben. Also das sind für sich genommen zwar jetzt nicht Aktivitäten, die nicht viele, viele Menschen machen konnten, aber in dieser Verdichtung irgendwo eigentlich schon, weil natürlich ist die Sache bei Calvin Klein, der Job von Carolyn Bessette, es sieht jetzt aber nicht nach dem Job aus. Es ist nicht dargestellt als so ein 9-to-5, wo man irgendwie morgens ins Büro geht und abends wieder nach Hause und seinen Chef verflucht, sondern es ist ja eigentlich ist es eine verlängerte Shopping-Tour sozusagen.
Sie schwebt rein, liest eine gute Idee ab und verschwindet wieder, ne? So der Vibe. Ich glaube, was auch eine Rolle spielt, also zum einen diese Romantisierung vielleicht von Zeit, also Zeit haben, finanzielle Mittel haben. Aber ich glaube auch, es gibt ja zusätzlich zu dem Analog-Hype gerade auch diesen Trend, ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Buzzwords der benannt wird, aber dieser Intellectual-Hype, also dass irgendwie immer mehr Fashion-InfluencerInnen jetzt Brillen tragen, sich in Bibliotheken ablichten und so weiter. Und ich hatte da mal so ein Piece gelesen, das in die Richtung ging, ja, jetzt irgendwie im Zeitalter von KI und irgendwie dauerverfügbarem Wissen in Anführungsstrichen wird sozusagen auch die analoge Wissensbeschaffung irgendwie wieder so romantisiert. Und ich fand, dazu hat auch sehr gut diese Szene gepasst, wie die Kennedys da alle so elitär um ihren Esstisch rumsitzen und dann anfangen, sich so politische Fragen zu stellen, ne? Also so dieses jung im Kopf bleiben, informiert sein, also informiert sein auch als Statussymbol.
Ja, und es ist aber auch nochmal was da, es gibt da ja auch immer wieder diese Diskussion und das spielt da, glaube ich, auch stark rein. Die Vereinigten Staaten haben keine Monarchie, die haben keine Royals, aber wenn etwas nahe an die Royals rangeht, dann sind es Familien wie die Kennedys. Mhm. Und das ist ja schon auch so ein ähnlicher Vibe, der da aufgemacht wird. Also im Grunde genommen, du hast vorhin auch gesagt, der Prinz von New York, JFK Jr. ist eigentlich so ein verlorener Königssohn, der irgendwie in der Hauptstadt, also jetzt nicht in der Hauptstadt, aber vom Prinzip her in der Hauptstadt rumläuft und einfach Prinz ist mit dieser Familie auch außenrum. Und ich würde da ganz gerne mal noch einen Punkt reinbringen, der mich an der Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt ist und wie sie auch über Mode erzählt ist, ein bisschen gestört hat. Und zwar, ich bin letztes Jahr auf ein Buch gestoßen, das heißt Ask Not, also Frag nicht, The Kennedys and the Women They Destroyed. Und das gibt's, glaube ich, leider nicht auf Deutsch. Es ist von Maureen Callahan. Aber da geht es eben um das Verhältnis der Kennedy-Männer zu Frauen.
Ja.
Und eine von diesen ganzen Geschichten ist eben auch die Beziehung von JFK Jr. und Carolyn Set. Und man kann es nicht anders sagen, jede dieser dargestellten Beziehungen ist grauenhaft und zwar für die Frauen vor allem. Und zwar vor dem Hintergrund, dass sie mit Männern zusammen waren oder zusammen sind, die ihr ganzes Leben lang erklärt bekommen haben, du kannst eigentlich nichts falsch machen, weil irgendwas wird dich immer raushauen und du kannst eigentlich alles tun, was du willst. Und ich fand es ganz spannend, in dieser Serie zu sehen, dass JFK Jr. da eben in der Serie ist er so dieser verlorene Prinz, der irgendwie versucht, sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und der arme Kerl kriegt die Anwaltsprüfung nicht hin und so weiter und mit seinem Magazin, das klappt alles nicht so richtig und er struggles so und dann die übermächtige Mutter und so weiter.
Ja.
Wenn man das Buch liest, dann hat er sich einfach restlos überschätzt, kam irgendwann auf die Idee, ich mache jetzt ein Magazin, hatte aber keine Ahnung, wie das geht. Er hatte keine Ahnung, was man dafür braucht. Und er hatte ganz einfach den Namen und das Gesicht und konnte halt zu irgendwelchen Förderern gehen und sich das Geld holen. Und was den Flugzeugabsturz angeht, wird in dem Buch auch relativ deutlich, dass er schlicht und ergreifend kein guter Pilot war und sich einfach völlig überschätzt hat und völlig verantwortungslos auch damit umgegangen ist und ständig Leute, mit denen er unterwegs war, in Gefahr gebracht hat. Mhm. Und das wirft dann halt auch ein Bild auf ihn, dass überhaupt nicht mehr so dieser verlorene Prinz ist, sondern das ist halt einfach dann nach diesem Buch ein Schnösel, der verantwortungslos mit den Beziehungen in seinem Leben umgeht. Und wahrscheinlich steckt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, aber da fand ich die Serie dann auch ein bisschen zu sehr, ach, John F. Kennedy Jr., der arme Kerl.
Ich hatte auch das Gefühl, dass die Serie ein bisschen zu interessiert daran ist, sozusagen eigentlich dieses eingefrorene Bild, dieses quasi Prinzen- und Prinzessinnenpaars nochmal zu rekonstruieren, als irgendwie wirklich komplizierte Zwischentöne wirklich anzugehen. Also auch, es gibt natürlich diese paar Szenen, ne, dass er dann vergisst, sie aufs Frühstücksboard zu schreiben und natürlich auch diese unsägliche Streitszene, wo man ja einfach sagen muss, dass die einfach handgreiflich miteinander streiten, was natürlich also der Inbegriff von toxisch und gewaltvoll ist. Und trotzdem habe ich das Gefühl, die Serie geht nicht ran, das zu problematisieren. Was ich ganz spannend finde, das ist aber eher so eine Randnotiz, dass in Zwischentönen klar gemacht wird, dass also wer darf eigentlich darüber entscheiden, was schicklich ist und was modisch ist. Das wird nämlich schon mehrfach angeschnitten, also einmal mit diesem Gespräch, was ich schon erzählt hatte mit Jackie Kennedy, aber auch einmal als Carolyn Bessette dann auf dieses, ich weiß gar nicht, was das ist so ein Wochenendhaus, wo die dann halt auch fischen und segeln und was reiche Menschen dann da eben so machen. Und da wird lernt sie dann die Tante kennen, also Ethel Kennedy, die sie an diesem berühmten Esstisch, wo sie alle irgendwie erzählen müssen, was sie sich so alles angelesen haben über aktuelle Politik, kritisiert wird, ob ihr kalt sei, weil sie hat nämlich so einen total modischen Schal an, der so nach Kaschmir, beiges Kaschmir aussieht und dann muss sie den abnehmen, weil einfach diese Tante entscheidet, das gehört sich hier nicht. Und eine Folge später, wenn die dann heiraten, trägt Carolyn Kennedy, also die Schwester von John F. Kennedy Jr., quasi den identischen Schal in Schwarz zu dieser Hochzeit. Und das fand ich ganz spannend. Also auch, wenn die Serie jetzt nicht als Ganzes irgendwie wirklich an ein nahes Porträt oder irgendwie an so eine Ungeschöntheit sich rangetraut hat, gibt es schon Kommentare, gerade wenn es um Kleidung geht, wo irgendwie deutlich wird, okay, das ist total arbiträr. Wer entscheidet überhaupt, was in welchen Räumen in ist und akzeptiert ist und was nicht?
Und vor dem Hintergrund macht es ja auch wieder Sinn, dass diese ganze Serie eigentlich darauf beruht, wer was anzieht und wer was trägt. Und das ist eben, also um das Ganze vielleicht nochmal so abzubinden, also die Tatsache, dass einzelne Leute darüber entscheiden können, was in welchen Räumen getragen wird, lässt sich ja insofern darauf übertragen, wenn jetzt so eine Serie erzählt, Carolyn Bessette hat eigentlich die ganze Zeit die und die Jeans und das Oberteil getragen und dann sehe ich auf Instagram die ganze Zeit irgendwelche Personen, die in genau der Jeans oder einer ähnlich aussehenden ja meistens und einem ähnlich aussehenden Oberteil rumlaufen, die sie ansonsten wahrscheinlich nicht angezogen hätten, sondern das ist ein sehr kleiner Rahmen, in dem das gerade stattfindet. Oder Videos habe ich auch gesehen, wo Frauen dann ihren Mann umstylen zu John F. Kennedy Jr. Und diese Männer sehen am Ende ganz einfach aus wie reiche College-Studenten. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der Hinweis darauf, es geht eben nicht um die Klamotten, sondern es geht darum, wer sie trägt. Und dadurch bekommen sie einen gewissen Status und dadurch bekommen sie eine Wertigkeit und auch einen Inhalt. Und dieser Inhalt wird dann versucht, auf einen selber zu übertragen. Das geht aber schief, weil man eben nicht diese Person ist. Und ich glaube, da schließt sich dieser Kreis eigentlich wieder.
Ja, und vielleicht auch nochmal zu dieser Außenwahrnehmung dieser Person. Also vielleicht ist es vielleicht auch ein ganz guter Abschluss für das Gespräch, nämlich das tatsächliche Ende. Du hast es ja schon angesprochen mit dem, also genau, Spoiler, they're dying, mit dem Flugzeugabsturz. Und auch da gibt es irgendwie so ein Narrativ, was zeigt, wie deuten wir Menschen eigentlich über das, was sie tragen, wie sie sich anziehen, wie sie sich halten. Es wurde nämlich von der Klatschpresse nach diesem Flugzeugabsturz diskutiert, ob sie sozusagen deshalb abgestürzt seien, weil Carolyn Bessette nochmal im Maniküre-Studio, das gibt dann auch eine Szene in der Serie, nochmal ihre Nagelfarbe geändert hat, nämlich von Rot zu so einem Nude, weil sie sich gedacht hat, ach nee, sie will dann jetzt nicht nochmal auffallen als irgendwie die widerständige, modische, hardworking woman oder wie auch immer, sondern sich eben einfügen, weil sie auch wieder auf dem Weg mit diesem Flugzeug zu einer Familienveranstaltung, zu einer anderen Hochzeit sind. Und auch das sozusagen als, ja, einfach als krasser Vorwurf gegenüber einer Frau. Und was natürlich auch wiederum in den Hintergrund rückt, dass da ein leichtsinniger Mann, der irgendwie keine Nachtfluglizenz in dem Sinne hatte, glaube ich, dann dieses Flugzeug letztendlich auch zum Absturz gebracht hat. Also das fand ich auch nochmal so einen guten Reminder darüber, wie wir sozusagen auch Menschen bewerten, in einem ganz großen Scale darüber, ob sie sich für Mode und Beauty interessieren.
Ja, und ich glaube, da kann man dann eben auch wieder an den Punkt kommen, wie werden diese Figuren eigentlich am Ende dargestellt. Und ich glaube, da ist tatsächlich dieses Buch, von dem ich vorhin gesprochen habe, Ask Not, Frag Nicht, ist da, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung zu dieser Serie.
Ergänzung ist ein gutes Stichwort. Die Frage ist, wird diese Serie selber ergänzt, also mit einer zweiten Staffel? Es ist noch nicht bestätigt worden, dass es eine zweite Staffel gibt. Da sie aber so erfolgreich ist, ist es relativ wahrscheinlich. Und ich wollte dich jetzt zum Abschluss noch fragen, Simon, was würdest du dir denn wünschen? Oder vielleicht sozusagen, welche Staffel würde dich überhaupt wieder dazu bringen, nochmal weiter zu gucken, nachdem du jetzt so enttäuscht warst, davon, welches Paar und vielleicht auch welches modische Paar würdest du gerne in so einer Staffel erleben?
Ich habe darauf zwei Antworten. Ich habe
okay.
Eine Antwort, die eventuell realistisch ist und die mich auch tatsächlich interessieren würde, und zwar ist das David Beckham und Victoria Beckham. Mhm. Ganz einfach, weil das nochmal ein völlig anderer modischer Kontext wäre. Es wäre ein anderer gesellschaftlicher Kontext. Und es ist aber auch ein Paar, das, glaube ich, in der Presse auch immer etwas anders aufgetreten ist, als sie dann auch tatsächlich waren. Und ich glaube, da könnte man eine spannende Geschichte außenrum erzählen, die vermutlich auch interessanter wäre von sich aus als die Geschichte von John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette. Und die Antwort, die ich total ernst meine, die aber vermutlich nicht geschehen wird, und das meine ich auch nicht irgendwie lustig, weil es, glaube ich, keine lustige Geschichte ist, sind Helmut und Hannelore Kohl.
Oh.
Und zwar vor dem Hintergrund, weil das ein Paar jetzt der deutschen Politik und der westdeutschen Geschichte ist, das so prominent auch in den Medien und in Zeitungen war und so weiter und so fort, was eine unheimlich schreckliche Geschichte im Hintergrund hatte, insbesondere was das Leben von Hannelore Kohl angeht, und aber auch so einen Mythos um sowohl Helmut Kohl als auch um Hannelore Kohl als auch um diese Familie hat, den man, glaube ich, gut erzählen könnte. Und das wäre eine sehr anspruchsvolle Serie. Weil man eben, glaube ich, so diese Gratwanderung zwischen spannende Geschichte und einer sehr tragischen Geschichte treffen müsste. Aber man könnte auch sehr viel mit so einem 80er-Jahre-westdeutscher Vibe irgendwie arbeiten. Und ich glaube, das fände ich sehr, sehr spannend. Das wird nicht geschehen, weil es keine amerikanische oder keine englischsprachige Familie ist. Aber das fände ich tatsächlich sehr spannend.
Okay, also zur Not machen wir einfach einen deutschen Ableger der Serie, damit das noch produziert wird. Spannend. Also ich habe ja tatsächlich, hatte dir ja noch geschrieben, ich fände Sonny und Cher total spannend, einfach weil es erstmal modisch in eine ganz andere Richtung gehen würde. Also Bye Bye Minimalism auf jeden Fall. Und aber auch die Frage nach Bühnenlooks einfach nochmal so eine andere ist als im Alltag oder auf irgendwelchen schicken Partys. Das würde mich sehr interessieren. Und dann ist mir vor allem noch eingefallen, was ich auf keinen Fall sehen möchte. Weil wenn ich jetzt nochmal Prinz Charles und Prinzessin Diana bekomme, ich finde, The Crown hat das wirklich gut gemacht. Und ich fände es sehr schade, wenn wir jetzt in so eine Semi-Royal-Royal-Fetischisierung mit den nächsten Staffeln abdriften. Deswegen, let's hope, so schön und elegant wie Lady Diana war, dass es das nicht wird.
Das kann ich mir aber auch, glaube ich, nicht vorstellen, weil die Geschichte ist so dermaßen durcherzählt. Also ich glaube, da kommst du ja auch gegen The Crown überhaupt nicht an. Also das sind ja so hohe Hürden sozusagen, die du da überwinden müsstest. Ich glaube, das geschieht nicht. Aber wir werden sehen.
Hoffen wir, es geht in eine sehr andere Richtung. Bei uns geht es auf jeden Fall in eine sehr andere Richtung in der nächsten Folge. Simon, magst du mal anteasern, was als nächstes kommt?
Genau, wir haben nämlich das nächste Mal eine Premiere, weil wir zwei Gästinnen haben. Und zwar geht es bei uns das nächste Mal um die Fashion Revolution Week. Das ist eine Woche, die immer Mitte, Ende April stattfindet, seit jetzt einigen Jahren. Und es geht um nachhaltige und fair produzierte Mode. Und da werden wir in Zusammenarbeit mit dem Zündstoff, das ist ein nachhaltiger Modeladen hier in Freiburg, und dem Kulturaggregat, ein soziokulturelles Zentrum, machen wir hier eine Podcast-Folge zusammen mit zwei Personen, die bei Zündstoff arbeiten und bei Femnet, und werden über dieses Thema reden. Und es wird auch noch einen Live-Auftritt geben im Kontext der Fashion Revolution Week hier in Freiburg, wo du, Katharina, leider nicht dabei sein kannst, aber das übernehme ich dann. Das werden wir dann Ende April hier im Podcast besprechen und eben live auf der Bühne im Kulturaggregat.
Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch und genau, ich kann live leider nicht dabei sein, weil ich im Urlaub bin. Ich kann dann aber Eindrücke mitbringen über modischen Wechsel von München an die Nordsee. Falls ich da irgendwelche Insights habe, bringe ich sie auf jeden Fall mit. Und sonst hören wir uns mit unseren Gästinnen bald wieder.